Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Insight. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV.
Ein herzliches Moin und herzlich willkommen, liebe Derby-Sieger, zur neuen Folge des HSV Insight Fanclub-Podcasts. Mit mir, ich bin Nils, mir gegenüber sitzt Max. Moin Max!
Moin Nils und moin an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
Und ja. Wir haben zwar nicht geheiratet, aber wir haben alle den gleichen Nachnamen und zwar Derby-Sieger. Deswegen herzlich willkommen, Max Derby-Sieger.
Herzlich willkommen, Nils Derby-Sieger.
Vielen Dank, Herr Derby-Sieger. Wie geht's Ihnen, Herr Derby-Sieger?
Bestens. Also auch wenn ich sagen muss, dass ich bei dem Spiel am vergangenen Freitag vermutlich ein paar graue Haare mehr im Bart habe, aber...
Ja, aber so, dass bei dir die Haare nur die Farbe ändern, ne? Bei mir fallen die direkt aus. Also,
ja, aber das nicht erst seit Freitag.
Die Mücken, die waren letzte Woche noch nicht da.
Was? Ja. Du warst zwischenzeitlich auch nicht beim Friseur, dass man das damit erklären kann, oder?
Nein, natürlich nicht. Also mein Friseur schneidet die Haare nur kurz, der reißt sie nicht einzeln raus.
Ja.
Also.
Naja, aber manchmal fällt dann halt so eine lichte Stelle noch mehr auf. Habe ich mir sagen lassen. Also ich kenne das nur von meinem Dad. Ich selber bin ja mit dahingehend mit bisher noch sehr gutem Haarwuchs auf dem Kopf gesegnet, im Gegensatz zu manch anderen hier im Podcast.
Ja, ich weiß nicht, könnte jeder gewesen sein. Aber ja, also es war spannend, kann man nicht anders sagen. Ich fand, auch wenn es lange 0-0 stand, es war kein langweiliges Spiel. Ich glaube, auch für einen neutralen Zuschauer nicht.
Absolut nicht. Das war nicht langweilig. Das hat ich fand gerade dadurch, dass das so lange 0-0 stand, und wir kommen ja gleich noch ein bisschen aufs Spiel zu sprechen, war das extrem nervenzehrend.
Ja, weil man halt nicht wusste, was passiert. Ne? Man hatte eine Vorstellung, was passiert, wenn St. Pauli in der 80. Minute führen sollte. Und wahrscheinlich wissen wir inzwischen alle davon, dass es gewisse Gerüchte gab, dass bei einer Führung von St. Pauli in der 80. Minute die HSV-Fanszene nicht gewillt gewesen wäre, das hinzunehmen und dann eher auf Sieg oder Spielabbruch plädiert hätte sozusagen. Und vermutlich wäre das Spiel dann tatsächlich irgendwie abgebrochen worden durch was auch immer.
Wobei das ja nur Mutmaßungen sind. Also wir werden es in dem Zusammenhang nie herausfinden.
Gott sei Dank, weil sie sind nicht bei uns aufgestiegen. Deswegen ist es völlig egal.
Ja, und man muss sagen, parallel, das war ja ein Gespräch aus der Vorwoche, dass wir hatten, Nürnberg hat in Düsseldorf kein Land gesehen.
Ja. Wie gesagt, ich befürchte einfach nur, dass der HSV wieder bis zum letzten Spieltag in der Verlosung ist. Und damit... mit der Aussage von vor drei Wochen liege ich ja dann immer noch richtig.
Ja, aber was Besseres kann uns ja theoretisch nicht passieren.
Nee, so, schon
willst du 12 Spieltage vor Ende nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun?
Nein.
Dann ist dir das lieber, oder?
Nein, aber wir waren ja jetzt schon ein Stückchen weg, muss man schon sagen. Und die Frage ist ja, willst du dir das nervlich antun? Also ich wette, dass wir am letzten Spieltag, du und ich, im 25a stehen und bei Anpfiff alles möglich ist. Also Relegation, ja oder nein.
Das ist potenziell sehr gut möglich, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass die Fortuna in Kiel nicht gewinnt. Sollte der HSV dann seine Hausaufgaben gegen Paderborn machen am Freitagabend, dann könnte das sehr gut aussehen, was deine Prognose angeht. Nichtsdestotrotz ist halt die Frage, im Zweifelsfall geht der HSV halt in die Relegation. Und dann ist das ja genauso. Und würdest du jetzt deswegen auf die Relegation verzichten wollen?
Nein. Es ging ja auch da vor drei Wochen dann nur um die Aussage, dass ich glaube, dass der HSV wieder uns das Maximum der Nerven eigentlich abverlangt. So, das war ja eigentlich so die Aussage.
Ja, aber das, also auch da, das kann ich mir nicht.
Ich setze sogar noch einen drauf. Ich wette sogar,
nicht vorstellen,
dass wir, wenn das Spiel angepfiffen wird gegen Nürnberg, das Heimspiel, dass der HSV zuerst in Führung geht, bevor sich in Düsseldorf beim Spiel Düsseldorf gegen Magdeburg irgendwas tut. Dann wäre der HSV nämlich kurz auf ihrem Relegationsplatz.
Ja, aber auch da gehe ich nicht mit dir mit. Ich habe heute schon in der Uni gesagt, du weißt es auch, ich liebe Christian Tietz über alles, Aber ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass Magdeburg da auch nur einen müden Punkt holt oder da irgendwie auch nur ansatzweise das Spiel in irgendeiner Form spannend gestalten kann.
Ja, das ist ja richtig sehr viel richtig viel Vertrauen in deinen Lieblingstrainer. Ich sag dir was. Also Christian, das ist wieder wie gemalt für den HSV, um einen den letzten Nerv zu rauben. Und deswegen glaube ich dran. Weil Christian Tietz könnte ich mir vorstellen, der ist so einer, der steht in der Kabine am 34. Spieltag beim Spiel Magdeburg gegen Düsseldorf, sagt den Jungs, Alter, wir haben hier ein Auswärtsspiel, es geht für uns nichts um nichts mehr, aber wir wollen hier vernünftig zu Ende spielen und wollen das Spiel heute nochmal gewinnen. Und es wäre wie gemalt, ich sag es dir, es würde so zum HSV leider passen, dass dann ausgerechnet Magdeburg mit dem Ex-Trainer dir Schützenhilfe gibt und Düsseldorf, die werden sich einscheißen, die werden da patzen. Und am Ende gehen wir doch noch in die Relegation und haben noch zwei Extraspiele. Also, ich würde mich auch freuen, wenn das so käme. Ja, ich hätte Bock, noch mal zwei Spiele mit dir zu gucken. Und man muss ja auch sagen, es macht ja den Fußball auch irgendwie aus, ja, weil dieses mit, also auch jetzt der Nervenkitzel vom Derby, um mal die Kurve wieder zurückzubekommen. Das war durchaus trotzdem auch eine anstrengende Derby-Woche, muss man sagen, ja. Viel Geplänkel im Vorwege, jetzt nicht mal unbedingt zwischen den beiden Ultragruppierungen oder den beiden Fanszenen ja eher, sondern einfach so grundsätzlich, ja, so mit diesem, ja, gibt's da einen Spielabbruch und die können bei euch aufsteigen, jeder fragt dich und so. Das war schon ziemlich nervenzehrend, aber das macht's ja im Endeffekt auch aus. Also ganz ehrlich, hättest du Bock irgendwie wie bei, weiß ich nicht, RB Leipzig oder so, weißt du? Also so ein Langeweile-Erfolg oder irgendwie sowas. Also ich meine, die Bayern, wenn die zum 10. Mal Meister werden, zum 20. Mal Meister werden, zum 40. Mal in Folge Meister werden, interessiert das keinen. Aber also ja, das gehört irgendwie dazu. Ich finde es auch geil, ist nun mal halt auch der HSV, wie wir ihn hassen und lieben, sag ich jetzt mal. Und ich glaube, das kommt so. Wir werden das sehen, wir werden uns dann darüber auch unterhalten, wollen aber jetzt erstmal über Stadtderby sprechen. In dem es ja fulminant losging in der 26. Minute.
Ganz kurz, bevor du überhaupt mit dem Spiel anfängst. Ich war mit meiner Freundin da und ich habe mich vorher mit dem Dickel getroffen und als so als das Stadion auf einmal schon laut wurde, so vor Anpfiff, habe ich auf die Uhr geguckt und dachte so, ja. Hä? Ist jetzt 18:30? Das war kurz nach 18:30 und haben uns dann gewundert, gab es irgendwie eine Aktion vom HSV oder so, Dickel gefragt und der sagte so, ach, nö, ja, die haben sich da irgendwie an der Mittellinie vor den Trainerbänken gefetzt und zu dem Zeitpunkt wusste irgendwie keiner so richtig, warum. Und ja, aber also ein bisschen unnötig irgendwie von allen Beteiligten, finde ich.
Warte. Inwiefern von allen Beteiligten? Also hast du die Szene nochmal gesehen?
Ich hab die Szene dann hinterher nochmal gesehen und muss sagen, das ist natürlich, also wie gesagt, wirklich unnötig von allen Beteiligten. Jackson Irvine und
alle Beteiligte im Sinne von St. Pauli und der HSV oder alle Beteiligte im Sinne von alle Spieler von St. Pauli?
Von St. Pauli und dem HSV. Ach, ja. Habe ich gehört.
St. Pauli und Hansa Max wieder am
Start. Nee, gar nicht. Aber also ich finde die Aktion von Jackson Irvine und ich glaube den drei St. Pauli-Spielern, die da hinter dem hergelaufen sind, in die HSV-Hälfte, finde ich unnötig. Das gehört natürlich irgendwo vermutlich auch ein bisschen zu so einem Derby dazu, dass man irgendwie nochmal auch ein bisschen provozieren will, dass man auch so ein bisschen ausloten möchte, wo der Gegner vielleicht gerade nervlich ein bisschen steht. Und finde jetzt aber auch die Reaktion vom HSV-Tross, dass die da mit also das Gefühl auch der Busfahrer dann an der Mittellinie stand und da angezeigt hat, wessen Hälfte wessen ist, fand ich jetzt auch bisschen drüber. Gehört vielleicht zu so einem Derby dazu.
Ihr merkt schon, Max hat heute Morgen wieder mit Weichspüler geduscht, ja. Für mich ist es, ich stehe da völlig hinter Steffen Baumgart. Was für ein Wunder. Du bist wahrscheinlich verwundert. Nein, natürlich nicht. Weil ganz ehrlich, es gibt eine Regel, dass man zum Beispiel in seiner Coachingzone bleiben muss. Es gibt die Regel, dass es einen Einwurf gibt, wenn der Ball einer bestimmten Linie das Spielfeld verlässt. Es gibt Regeln, dass man beim Einwurf den Fuß nicht hoch machen darf. Es gibt die Regel, dass die Spieler sich hinter dem Tor der eigenen Mannschaft, in dem sie gerade, wo gerade der Torwart steht, warm machen. Außer beim Derby, das ist meistens umgekehrt, wegen Pfeifereien und sowas. Aber die Hälften sind ganz klar aufgeteilt beim Warmmachen. Und da hat keiner was verloren. Jetzt ist es so, du spielst als HSV zu Hause. Dein größter Rivale will bei dir aufsteigen und will da irgendwie, macht sich, ist voll geil darauf, dir einen beizupulen. Und du sagst, du willst denen sagen, erstens, es ist unsere Stadt. Zweitens, es ist unser Stadion, es ist unser Heimspiel. Drittens, das ist unsere Hälfte und es ist schon mal passiert. Es ist letztes Mal schon mal passiert, dass sie aus Versehen zufällig in die Hälfte des HSV herein ihre Übung gemacht haben.
Ja, wir müssen ja nicht so tun, dass das nicht auch von St. Pauli natürlich provoziert
wird. Ich habe auch erst gedacht, es ist ja eigentlich kleinkariert. Habe ich auch erst gedacht, muss ich auch sagen. Habe ich auch erst gedacht, so, Digga, lass sie halt da laufen, ne? Hab dann gedacht, ja, okay, wie schlimm kann das schon sein, dass sie dann irgendwas reinlaufen? Und dann habe ich das Video gesehen, mit wie viel Respektlosigkeit und Tempo beispielsweise Irvine,
der zieht voll durch, ja,
da voll reinzieht. Alter, wenn ich nur Katterbach gewesen wäre, ne? Ich glaube, der stand direkt daneben. Ich hätte, Alter, ich hätte einfach den Arm ausgefahren. Ich glaube, er hätte ihm einfach eine gescheuert.
Nee, also, dann siehst du das Spiel aber nur von der Tribüne.
Ja, und?
Ja, das kann ja nun auch nicht Sinn der Sache sein.
Das wäre es mir wert gewesen, ganz ehrlich. Also,
das ist aber unkollegial.
Nee, ich finde das richtig so. Bei den Fans machst du dich damit unsterblich.
Ja gut, aber der Mannschaft erweist du ja einen Bärendienst, wenn du nicht mal 30 Sekunden gespielt hast und dir noch eine Karte abholst.
Soll halt von mir aus, soll der Busfahrer den Irvine da halb hoch wegflexen, ist mir doch egal. So, aber du weißt, was ich meine. Ey, also wirklich. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, alles klar, Steffen Baumgart hat doch recht. Und dann habe ich die Pressekonferenz gesehen und hab Fabian Hürzeler gehört. Alter, der ist so ein Spinner, ne? Digga, da kann ich mich nicht verkneifen. Der sitzt da und sagt so, ja, also, wir werden einfach weiter gegen diese Regel verstoßen, ist mir doch egal. So, und ja, dann wird es einfach der Proteste geben.
Das ist also eine Konsequenz. Also,
Fabian Hürzeler ist der größte Selbstdarsteller vom gesamten Kiez. Der Typ, der hat so ein an der Waffel. Der passt so perfekt zu diesem ambitionslosen Drecksclub. Alter Schwede, also, boah, wirklich. Also, wie daneben kann man sich benehmen? Also, wirklich, ich bin da voll bei Steffen Baumgart, ich find's total respektlos, wirklich total respektlos. Gerade weil er ja vor der Pressekonferenz vorm Spiel noch gesagt hat, ja, so ein bisschen beruhigende Worte, so auf die Fans und so, ne? Und dann machen sie das wieder. Und ich finde es aber dann geil, dass Steffen Baumgart und so sagen, wisst ihr was, das ist unsere Hälfte, wir bauen die Übung da auf. Ist uns egal. Ganz einfach, das ist unsere Hälfte. Hier hat keiner uns vorzuschreiben, wie wir uns warm machen. Und ich finde es auch kackendreist, dass man dann da einfach reinrennt. Also dann mach's doch einfach nicht. Mach dich doch einfach woanders warm. Wenn du siehst, die machen das da schon. Nein. Und dann dann bremst der nicht vorher ab und läuft einen halben Meter rein, sondern läuft irgendwie 6, 7, 8 Meter mitten in die Übung, mitten in die Leute. Also, sorry. Also da fehlt mir jeglicher Millimeter von Toleranz für so eine dumme Aktion. Also wirklich.
Deswegen sage ich ja unnötig von allen Beteiligten. Ja, also
nein, unnötig vom FC St. Pauli, ganz einfach. Es gibt eine Regel, das ist deine Hälfte, du kannst dich da warm machen, wie du willst. Und die haben da nichts verloren. Punkt, Ende aus. Die haben auch im Kabinentrakt vom HSV ja nichts verloren. Die haben auch, weißt du, also. Nee, ehrlich nicht. Aber wir müssen ja auch nicht einer Meinung sein.
Nee,
das ist ja das Schöne hier. Wir müssen nicht einer Meinung sein.
Das stimmt. Das freut mich auch jedes Mal wieder aufs Neue. Und ja, also es wird ja jetzt vermutlich in der Folge nicht weniger kontrovers und alle, die sich, die auf in den letzten Folgen auf diese Ausraster von dir gewartet haben. Ich habe, nachdem wir, oh Gott, nach welchem Spiel waren das? Ich glaube, nach dem Magdeburg-Spiel oder so, wo wir mit Chris den Livestream gemacht haben. Da hat der Chris mich hinterher angerufen und gesagt, oh, der Nils, der war aber gemäßigt heute. So, ja, so Tage hat er auch manchmal.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich ja gut geschlafen vorher oder so. Ich weiß es auch nicht.
Ja. Und alle, die sich so ein bisschen geärgert haben, dass der Nils so gemäßigt war oder ist, ja, die erleben dich heute vermutlich im Laufe des Podcasts wieder von der besten Seite, wenn man das so nennen möchte.
Ich bin heute in Hochform, also nach so einem Stadtderby da, also ja, dann kocht das Blut. Ich glaube, da könnte ich auch Brandschatzen gehen wahrscheinlich.
Und bevor wir jetzt noch dann auch gleich wirklich mit dem Spiel starten, wie geil war die Choreo vom HSV? Ich saß ja diesmal auf der Süd und konnte mir das Schauspiel ganz in Ruhe angucken. Und es war bombastisch.
Also man kann das nur immer wieder sagen. Das ist einfach, also Zweitliga unwürdig, ne? Also in dem Sinne, dass du eigentlich die erste Liga locker verdient hast. Ich kann verstehen, dass viele in den schlechten Saisons des HSV vorm Abstieg und mit diesen ganzen Nebengeräuschen, Rucksack verloren und dem ganzen Schwachsinn, der da war und auch durchaus vielleicht wegen dieser ganzen Wüstefeld-Geschichte mit HSV-Tower und was weiß ich, dass man da ein bisschen Schadenfreude hat und dass man den HSV dann eher an Prangerstätten auslacht. Das kann ich durchaus ein bisschen verstehen, so von außen. Dass der HSV halt dann der Deppenverein, sag ich mal, war, ja, der Chaos-Club. Aber wenn man sich die Fans anguckt, wie sie diesen Verein lieben, wie sie ihn supporten, mit welcher Liebe und Hingabe sie das machen, frage ich mich immer, wie kann man Menschen deswegen dann so ins Lächerliche ziehen? Weißt du, wie ich meine? So nach dem Motto, ja, ihr habt die zweite Liga verdient und ihr steigt nie wieder auf und so. Wie kann man als Fußballfan sagen, man hat lieber, also man macht sich lieber über den HSV wegen irgendwas lustig, anstatt sie mit der ganzen Stimmung, die er mitbringt, der ganzen Wucht, die er mitbringt, in der ersten Liga zu haben? Weil, also das, ich glaube, das spreche ich tatsächlich jetzt in dem Moment sogar auch mal für dich, wenn ich sage, ein Heimspiel gegen eine Mannschaft, die mit 100 Auswärtsfans kommt, das ist stimmungsmäßig einfach langweilig. Das ist einfach nicht, weil die falschen Leute zum HSV gehen, nicht, weil der HSV diese Stimmung nicht erzeugen kann. Aber Stimmung kommt ja auch gerade bei Derbys deswegen auf, weil der Gegner ebenfalls so eine Stimmung macht. Oder wenn Dresden da war oder so. Also Mannschaften, die krassen Support mitbringen, das macht doch viel mehr Spaß, auch für den neutralen Zuschauer, zumindest im Stadion, weil bei Sky hört man es ja meistens nicht so intensiv. Ich kann nicht nachvollziehen, dass man sich da so dann drüber lustig macht.
Ja, wobei ich habe immer das Gefühl, dass das, also erstmal, ich stimme dir natürlich zu. Generell im Stadion für das Erlebnis ist es immer am besten, wenn du eine volle Hütte hast und wenn du so im Idealfall zwei Mannschaften auf dem Platz und zwei Mannschaften auf den Tribünen hast, die Vollgas geben. Ja, das ist als Zuschauer vor Ort ist das Beste, was dir passieren kann. Ja, und die andere Geschichte ist natürlich, da habe ich jetzt den Faden verloren. Helf mir noch mal kurz auf die Sprünge.
Zwei Mannschaften auf dem Feld, zwei Mannschaften auf den Rängen.
Ja, nicht das, was hast du davor gesagt? Ach so, wegen, nö, ich hab den Faden jetzt verloren. Scheiße.
Ja, passiert. Nicht so schlimm. Wir waren bei Choreo und Stimmung. Und ich hab, also im Endeffekt habe ich gesagt, ich finde nicht, dass der HSV-Fan es verdient hat, lächerlich gemacht zu werden.
Jetzt hat er den Faden. Jetzt habe ich es wieder. Wobei man ja sagen muss, nach dieser ganzen Dramatik letzte Saison, wo man eigentlich richtig auf den HSV raufkloppen hätte können, haben ja viele gesagt, so okay, das hat irgendwie nicht mal der HSV verdient. Und wir als HSV-Fans, ich habe nämlich immer das Gefühl, das ist so ein Narrativ, was man sich gerne als HSV-Fan auch erzählt. So, uns ging es die letzten Jahre immer so schlecht und auf uns wird immer rumgehackt. So, aber keine Ahnung, wenn Schalke 04 kurz vor dem Abstieg in die dritte Liga steht oder wenn bei Hertha BSC wieder irgendwas ist, dann zeigt man da auch sehr gerne mit dem als HSV-Fan mit dem Finger auf anderen Vereinen, die ja in den letzten 10 Jahren, wenn auch nicht unbedingt sportlich, aber hier und da ja nicht minder gebeutelt waren als der HSV. Und ich führe immer gerne das Beispiel mit Hertha BSC an. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass der HSV jemals eine Doku für über 1 Million Euro verbrennen musste, weil sich Vorstandsmitglieder so schlecht über den Geldgeber geäußert haben. Also das wäre mir beim HSV irgendwie neu. Das war schon
wild. Also einfach 1 Million abgeschrieben.
So, ich habe das Gefühl, dass viele HSV-Fans immer so das Narrativ haben, so, ja, auf den HSV, da wird immer so doll rumgekloppt und das hat keiner verdient. Und wenn dann irgendwie bei Schalke ein Rucksack verloren wird oder bei Hertha eine Doku verbrannt ist, dann sind ganz viele HSVer, aber auch die Ersten, die da mit dem Finger drauf zeigen.
Aber du musst schon sagen, der HSV hat es die letzten Jahre schon wirklich ziemlich abgekriegt. Und es war ziemlich in Mode. Es war schon so ein Modetrend, mehr oder weniger, den HSV lächerlich zu finden. So, weißt du, wie ich meine?
Also, ja, der HSV hat da aber auch 10 Jahre lang sehr viel für getan.
Ja, müssen dem Thema jetzt auch nicht mehr Aufmerksamkeit irgendwie drücken, als es eigentlich verdient hat, so, weil im Endeffekt wollten wir eigentlich über die Choreo sprechen.
Und ja, aber kannst du dich, ich glaube, war das Peter Knebel oder war das Ralf Becker? Oder nee, ich glaube, das war Didi Beiersdorfer, das muss noch zu Erstliga-Zeiten gewesen sein. Da hat der HSV in der Rückrunde 4, 5 Spiele gebraucht, bis man überhaupt mal einen Punkt geholt hat. Und ich glaube, Beiersdorfer war es, der geblitzt worden ist. Und die Bild dann, Bild, das
HSV holt erste Punkte.
Ja, genau. Also, komm, ich habe immer was übrig für kreativen Humor. Und da kann es auch ruhig mal gegen den HSV gehen, weil dass der HSV lange Zeit irgendwie so unbeliebt war, das hat man sich mühevoll mit 5, 6, 7 Jahren selber irgendwie zuzuschreiben.
Genau. Aber zurück zum Thema Choreo, zum Thema Festung Volkspark. Die gesamte Nordtribüne, also A, B und C-Rang, wurde in eine Choreo verwandelt, die im B- und C-Rang schwarze Pappen waren es, glaube ich, oder waren es Fahnen? Ich glaube, es waren schwarze Pappen. Genau, schwarze Pappen mit einem weiß-blauen Fahnenring und einem Volksparkstadion mit Burgelementen im Hintergrund. Davor hing dann vom B-Rang ein Banner runter, wo Gold auf Blau stand, Festung Volkspark. Im A-Rang wurden blaue Fahnen geschwenkt und Wellenbanner hochgehalten. Und da hat man sich im A-Rang schon gefragt, was macht denn das Katapult hier? Und einige haben tatsächlich gemeint, das ist bestimmt für den Spielabbruch, wenn St. Pauli führt. Weiß ich nicht, wer auch immer sich dann da drauf hätte setzen sollen, um den aufs Feld zu schleudern oder so. Keine Ahnung. Wäre auch wild gewesen, hätte der HSV sowas erlaubt. Aber da wurde dann ein kleines Schiff hochgezogen an diesem Gestell und das wiederum war eine Anspielung auf die Choreo vom FC St. Pauli im Hinspiel. Auf dem Boot jetzt war dieser Kapitän von der Zeckenchoreo zu sehen, eine weiße Fahne für wir geben uns aus einer der Luken und dann gab es einen Knall oben aus der Burg und das Schiff wurde versenkt und dann ging das Spiel los. Wahrscheinlich habt ihr es sowieso alle gesehen, jetzt habe ich es nochmal erklärt. Ihr könnt es aber auch natürlich euch bei uns nochmal angucken. Auf Instagram findet ihr die Choreo auf jeden Fall. Wollen wir zum Spiel kommen oder hast du noch was zum Thema Choreo?
Nee. Also ich fand das beeindruckend, auch dann zum Schluss die Raucheinheiten. Und beim HSV wurde ja kontinuierlich Pyrotechnik gezündet. Auch wenn es teilweise nur 1, 2 Fackeln waren. Aber ich meine, über die 90 Minuten hat immer irgendwo irgendwas gebrannt, gezündet, geraucht.
Ja, das würde ich unterschreiben. Ich sehe das, also ich glaube auch, es war eigentlich stetig etwas an. Ich gucke jetzt gerade noch mal, ob ich das noch hier wieder finde mit der Schiedsrichterentscheidung. Nee. Denn lass uns in die 26. Minute springen. Da fiel das mehr als korrekte 1:0 für den HSV durch Bobby Glatzel. Aber da hatte ich jemand was dagegen. Denn der Treffer von Robert Glatzel wurde aberkannt. Und also für mich absolut skandalöse Entscheidung, das abzupfeifen.
Ja, also nachdem ich die Highlights gesehen habe, muss ich auch sagen, also es ist nie und nimmer ein Foul. Ich weiß nicht, was er da gesehen hat. Ich habe es im Stadion, obwohl ich beste Sicht auf die Aktion hätte haben müssen, nur auf den Ball geachtet. Und ich habe mich in dem Moment schon wie ein Derby-Sieger gefühlt, als Robert Glatzel den Ball da hinter die Linie drückt und sich jubelnd abwendet. Bei uns stand alles Kopf und ich hatte das Robert Glatzel auch gegönnt. Der hat ja ein bisschen Probleme gehabt unter Baumgart, da irgendwie so richtig zu zünden. Dann letzte Woche in Braunschweig noch so ein bisschen angeschlagen, aber immerhin 2 Tore geschossen. Und wenn wir jetzt am Ende hier noch irgendwie deine Prediction erfüllen wollen, dann brauchen wir einfach einen Robert Glatzel in Bestform. Und deswegen habe ich das dem auch absolut gegönnt. Leider hielt der Jubel nur kurz an, weil dann eben der Videobeweis. Und ich hatte erst gedacht, es könnte Abseits gewesen sein, weil, wie gesagt, ich persönlich habe nur auf den Ball geachtet. Und ja, schon ein kleiner Skandal, wenn man das so nennen will, weil er hätte sich das zumindest, und wir hatten es ja im Vorgespräch, du willst auch auf den VAR raufhauen, aber dass er sich das nicht anguckt und dass da auch in Köln sich niemand meldet, das geht halt nicht.
Ja, also wir waren uns auf der Nord gar nicht sicher, was es war. Ich war mir wiederum sicher, dass es kein Abseits war eigentlich, weil ich habe mehr auf Glatzel geachtet in dem Moment. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich, keine Ahnung, mit dem Trainerschein eher versuche so zu sehen, okay, wie könnte der nächste Zug aussehen, der nächste Spielzug. Und ich war mir eigentlich relativ sicher, dass es kein Abseits war. Es war mit der Rasenkante relativ gut sogar aus unserer Richtung zu sehen. Zumindest so war so mein Eindruck. Hab dann gedacht, na, vielleicht liegst du doch falsch. Und am Ende war es ja aber also wirklich lächerlich. Also der Kontakt ist nur, dass der Pauli-Spieler mit seinem rechten Außenriss auf Robert Glatzels Knie schwingt und Bobby Glatzel einfach, der bewegt sich nur, also der macht gar nichts. Also wirklich null. Und Saliakas will da einfach auch nur dieses, der will irgendwie versuchen, Kontakt zu kriegen, hebt sogar vorher schon ab. Sieht man auch ganz gut, da ist so ganz komische Spannung dann auf dem Bein, dann macht er so einen Satz nach oben. Für mich von Jöllenbeck eine absolute Katastrophenentscheidung. Es darf niemals abgepfiffen werden, dieses Tor. Und ja, in dem Punkt habe ich dir jetzt eben schon mal vor dem bevor wir jetzt aufgenommen haben, schon mal gesagt, das ist jetzt eigentlich das erste Mal. Jöllenbeck hat also hier in diesem Spiel mehrere Fehler gemacht. Der Kicker schreibt, ein von vorn bis hinten indisponierter Leiter. Unzählige Fehler bei der Bewertung von Zweikämpfen und persönlichen Strafen. Das reguläre Glatzeltor, oh, war übrigens 24. Minute, nicht anzuerkennen, war haarsträubend. Porevas Foul an Vasil. In der 74. Minute fiel ja dann wieder ein Tor für den HSV. Wo ich sofort gedacht habe, oh, das ist ein Foul. Also das fiel dann auf unserer Seite. Und also das muss er abpfeifen. Also wir standen in 22a, also Eckfahne, Nordtribüne. Und das konnte man sehr gut sehen. Hat er nicht abgepfiffen, er hat es erst gegeben. Im Vergleich zu dem Glatzel-Ding, was er direkt abgepfiffen hat. Also auch eine absolute Katastrophenentscheidung, dass er das nicht direkt sieht, weil der Arm, der ist ganz klar oben drauf. Ich verstehe nicht, wie man das, also der steht da nicht weit weg, keine Ahnung. Erster VAR-Eingriff und langem Studium hat er das Tor dann abgenommen, zurückgenommen und hat einfach generell durch seine Hektik, durch seine Leitung so Hektik in die Partie gebracht. Benjamin Brandt ist dann auch noch der VAR gewesen, der zum Beispiel Bayern gegen Stuttgart im Keller saß, bei diesem Elfmeter für Serge Gnabry, der auch niemals ein Elfmeter war. Und wenn man sich jetzt nochmal die letzte Szene nimmt und dann sieht aus dem Hinspiel diese Szene, wo, wer war das nochmal? War das Irvine? Oder wer, also irgendwer hat da ja Jonas Meffert am Hals weggestoßen und das war wiederum kein Foul. Da infolgedessen fiel das Tor für St. Pauli. Dann die beiden Spieler von St. Pauli, die beim Abstoß da irgendwie dann schon im 16er sind. Das auch, muss auch abgepfiffen werden, eigentlich dann das Tor in der Folge. Und wenn man ganz weit zurückgeht, Nürnberg gegen den HSV in Nürnberg damals, wo Glatzel dann vom Nürnberger umgerannt wird, nur weil der Austausch. Max verdreht schon die Augen. Aber ich kann mich aber sowas wie ein bisschen Rage reden. Ich finde das schiedsrichtermäßig absolut bodenlos, was momentan in Deutschland beim Schiedsrichterwesen passiert. Absolut schlecht. Ich weiß nicht, ob sie sich zu sicher sind, dass der VAR immer eingreift und immer unterstützt, wenn sie falsch liegen. Ich weiß nicht, ob der... Oh, keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es sind so viele haarsträubende Fehler. Und für mich ist es dann einfach so, Digga, nimm den VAR-Scheiß wieder raus, denn ich kann mich besser damit arrangieren, wenn es eine Fehlentscheidung ist, die getroffen wird, weil er keine Hilfsmittel hat, als wenn das eine Fehlentscheidung ist, getroffen wird, obwohl da welche im Keller sitzen, die sich das immer wieder angucken können und dann sagen können, pass auf, da war ein Fehler. Weil dann habe ich lieber die echten Emotionen und die Fehlentscheidung und dann wäre es jetzt im Derby sogar eine gerechte Entscheidung gewesen, weil das erste Tor wäre aberkannt, das zweite hätte er gegeben. Also, keine Ahnung. Ich habe dann, selbst wenn es zum Nachteil des HSV wäre, ich hätte dann lieber zumindest echte Emotionen statt ständig diese Videoscheiße.
Ja, aber echte Emotionen hast du ja auch so. Also die Emotionen sind ja dadurch nicht unechte, nur weil der Video-Assistent einschreitet. Also wie gesagt, ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen, am Freitag hatten wir aufgrund vom Video-Assistent sehr viele, sehr echte Emotionen. Das hat das Spiel nochmal viel, viel spannender und viel dramatischer, aus unserer Sicht zumindest, gemacht. Wenn auch natürlich unnötigerweise dann vielleicht in dem Fall. Nichtsdestotrotz ist ja, also ich glaube, viele hatten auch eine falsche Erwartung einfach vom VAR, ohne den da jetzt irgendwie zu schützen. Also die Fehler, die da jetzt teilweise beim HSV passiert sind, auch in anderen Partien, das ist nicht im Sinne der Erfinder. Du siehst, bei einer U17-Weltmeisterschaft oder bei einer Europameisterschaft haben wir diese Probleme nicht. Das ist grundsätzlich möglich. Ob das jetzt am DFB liegt oder an einem anderen System, das man da vielleicht nutzt oder so, kann ich dir nicht sagen. Aber da gehört es auf jeden Fall Verbesserung. Also da muss es einfach Verbesserungsbedarf geben. Hoffen wir, dass da die Heim-Europameisterschaft dahingehend auch ein bisschen vielleicht was zum Positiven verändern kann. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du die Weltmeisterschaft in Katar gesehen hast oder wie gesagt die U17 Weltmeisterschaft. Da funktioniert das sehr gut. Ich glaube, auch bei der Frauen-WM in Australien hat das wunderbar funktioniert.
Aber wobei man sagen muss, die Frauen, die jaulen auch generell viel, viel weniger mit dem Schiedsrichter rum, wenn der Schiedsrichter eine Entscheidung trifft.
Das ist Quatsch. Ja, also beim Frauenfußball gibt es genauso Spielerinnen, die sich hinschmeißen, die sich 12-mal rollen, die diskutieren.
Nein, da wird nicht so lange diskutiert im Schiedsrichter wie im Männersport. Definitiv nicht.
Ja, was ja die Überlegung ist, dass man vielleicht auch, um so diesem ganzen Diskutieren ein bisschen entgegenschreitet, dass man eine alte Regel wieder aufleben lässt, dass nur der Kapitän noch mit dem Schiedsrichter kommunizieren soll, kann, darf, was ich gar nicht so unsinnig erachte, weil es mich einfach nervt, wenn irgendwie ein Foul an der Mittellinie ist oder kurz hinter der Mittellinie, wie häufig da auch irgendwelche Torhüter dann mit hinlaufen, ob das beim HSV ist, ob das gegen den HSV ist, ob das irgendwo
ja, das ist. Generell. Ja.
Und ich finde, das ist so nervig. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, wenn man da irgendwie mit dem Kapitän einen klaren Ansprechpartner hat für einen Schiedsrichter, der da vielleicht auch nochmal nachfragen kann, etc.
Ich würde vielleicht eher sagen, nimm nur die Spieler, die es betrifft. Also den, der gefoult hat und der gefoult wurde, immer, die dann sich zu der Situation äußern dürfen, weil ja nur die auch eigentlich wirklich sagen können, wer hat wen getroffen zum Beispiel, wenn sie denn ehrlich sind. Weil wenn du einen Torwart als Kapitän hast oder einen Innenverteidiger oder einen Außenverteidiger, dann, also so wie bei uns, ja, ist natürlich doof, wenn Sebastian Schonlau immer erstmal quer über den Platz rennen muss, der die Situation vielleicht gar nicht richtig sehen können oder so. Was, weißt du, was soll der dazu großartig sagen? Mhm. Aber gut, da kann man sich dann, ich finde die Vorschläge generell nicht schlecht, da muss man auf jeden Fall gucken, dass man das vielleicht irgendwie so, hinbekommt.
Du wirst den Videoschiedsrichter, ja? Du wirst den Videoschiedsrichter halt nicht los. Also das ist ja auch eine Illusion, dass man da irgendwie eine Hoffnung hat, dass der DFB jetzt, keine Ahnung, zur Saison 26, 27 oder so sagen würde, ja, ach, Videoschiedsrichter machen wir nicht mehr.
Ja gut, nervt trotzdem.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, zumindest weil die Umsetzung einfach hapert. Und ich will da auch gar keinen Ex-Profi beim Video Assistant haben. Ich glaube, nur weil da, keine Ahnung, Mario Basler oder ein Steffen Effenberg sitzt, Stefan Effenberg, dass die Schiedsrichter dann bessere Entscheidungen treffen. Das glaube ich nicht dran. Und wir müssen natürlich an der Stelle noch sagen, der Nils betreibt natürlich hier Cherrypicking. Also es gibt genauso Situationen, wo der Video Assistant in HSV-Spielen beispielsweise für den HSV gehandelt hat.
Ah, na sicher, das darf man nicht vergessen. Das schon.
Gibt natürlich genauso Szenen, wo der HSV vielleicht vom Nicht-Einschreiten des Video Assistant eben profitiert hat, etc. pp.
Nein.
Nur doch.
Da gibt es wenige. Da gibt es sehr wenige. Guck dir mal die wahre Tabelle an.
Du ziehst das Beispiel von Nürnberg von vor, keine Ahnung, ein, zwei Jahren her. Da gibt es genügend Situationen auch, wo der HSV in diesen Jahren mal mehr, mal weniger davon profitiert hat und wovon nicht. Und daraus sind nicht immer direkt Tore entstanden. Aber ich kann gar nicht sagen, ob es dieses Jahr, also diese Saison, das Hinspiel zu Hause gegen Fürth war, oder ob das letzte Saison das Spiel gegen Fürth im Volkspark war, wo Bakariatta eigentlich hätte rot sehen müssen und der nicht rot gesehen hat und der HSV davon beispielsweise profitiert hat, auch wenn sich daraus natürlich nichts auf die wahre Tabelle ausschlagen lässt, weil es keine Torchance oder kein Elfmeter in dem Sinne war.
Ja. Lass uns weiter über das Spiel sprechen, denn eine richtige Entscheidung war definitiv dann die 85. Minute und das Tor zu geben für Robert Glatzel. Ein Eckballtor, ein direktes Eckballtor, also nicht direkt reingeschlagen, sondern ein direktes im Sinne von, der HSV schlägt einen Ball in den 16er und Robert Glatzel köpft ihn rein. Und ich muss ja sagen, für mich war es eine riesige Genugtuung, dass ausgerechnet Jackson Irvine, der vor dem Anpfiff noch in unsere Übung gerannt ist, versucht er, das Ding zu klären und den nur noch mehr ins Tor abpönt. Den hätte er niemals retten können. Aber ich,
dass er da hinterher fällt, hat sich gefreut. Ja,
ich ernähre mich da trotzdem etwas von, dass ausgerechnet Irvine derjenige.
Ja, was für manche Kinderblut ist, ist für dich Jackson Irvine, der ins HSV auch fällt, oder?
Ja, sozusagen. Ja, also, boah. Absolut, ja, ich gönne ihn das. Ich kann ihn nicht leiden, ich konnte ihn vorher schon nicht leiden, ich konnte den jetzt auch nur noch weniger leiden nach der Aktion da vom Anpfiff und von daher, ja. Also, am Ende gewinnt wir haben noch den Elfmeter.
Ja, ich würde erstmal noch kurz was zu dem Glatzel-Tor sagen. Das ist natürlich wirklich hervorragend gemacht. Ich habe es ihm sehr gegönnt, ich habe mich riesig gefreut. Der Blick war natürlich erstmal, ob der Videoschiedsrichter den bestehen lässt, weil man einfach ein sehr dünnes Nervenkostüm dann zu dem Zeitpunkt auch hatte. Vor allen Dingen auch trotz schlechtem Internet man so ein bisschen ja verfolgt hat, dass Nürnberg, wie gesagt, in Düsseldorf gar keinen Stich gesehen hat. Und Jubelextase, ich habe mir den Jubel nochmal angeguckt, Dompe fallen fast die Augen raus, weil der so schreit und Emotionen brechen, das einfach im Volkspark zu erleben, das war schon richtig geil.
Wo du das gerade sagst, richtig erleben und richtig geil. Vorm Anpfiff gab es ja das Einklatschen. Und ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber da haben ja wirklich auch auf den anderen Tribünen versucht, Leute mitzumachen, ne?
Und das, das ganze Stadion war on fire.
Also, weißt du, was ich krass finde? Es gab ja für das Spiel wieder diese Sache mit Stehplätze, Zugang nur über Treppe Nord und alle anderen über alle anderen Eingänge. Mhm. Und die mit Nordkarten reingehen, halt nur über Nord, nicht woanders und auch kein anderer durch den Eingang. Und dann hast du ja einen Stempel bekommen. Das heißt, du brauchtest dann am Block ein Ticket mit einem A-Rang und den Stempel. Erst dann durftest du in den Block. Und ich glaube, das sollten sie öfter machen. Weißt du warum? Ich glaube, dass viele, viele Leute, die sich sonst in den A-Rang schmuggeln, auf anderen Plätzen viele andere HSVer angesteckt haben, was das Einklatschen anging, was das OHSV nimmt den Stadionschnitt mit allen mit angeht und so. Das haben auch versucht, viele, viele versucht mitzumachen. Ich glaube, dass es für die Stimmung im Volksparkstadion nur noch besser ist, wenn die Leute so ein bisschen, ja, du musst sie ein bisschen mit an die Hand nehmen einfach.
Ja, so. Vor allen Dingen, weil denn die A-Blöcke nicht so zum Platzen überfüllt sind und ich glaube, also ich weiß das ja auch aus eigener Erfahrung mit dir so, das macht halt niemandem Bock, wenn du da im A-Rang kaum treten kannst, von hinten gedrückt wird, von vorne gedrückt wird, keiner kriegt die Hände hoch zum Klatschen, weil der Block irgendwie aus allen Nähten platzt. Das ist total ätzend für alle Beteiligten.
Wenn es dann auch jetzt wieder wärmer wird, sag ich euch ehrlich, also boah, schon eklig, ne? Alle paar Minuten hast du Rettungsdienst irgendwie im Block, weil die Leute entweder nur Bier saufen und dann immer wegen der Hitze umkippen oder weil die halt nichts saufen, weil es nur alkoholfrei gibt oder keine Ahnung was. Naja.
Wobei, also immer dieses auch alkoholfrei. Wie viele Leute sich da auf dem Stadion hinweg die Hörner wegknallen mit 20 Dosen Holsten. Ja, also.
Ist es Holsten.
Ja, aber da fehlt mir trotzdem das Verständnis irgendwie. Und ich finde auch, Nils, ich trinke ja jetzt seit etlichen Jahren schon keinen Alkohol mehr und ich weiß, du trinkst sowieso kein Bier, weil das sich mit der Zöliakie so schlecht verträgt. Aber weiß ich nicht, muss man ins Stadion gehen und sich da so einen hinter die Binde kippen?
Nee, ich finde nicht. Ich finde nicht, also hinterher, klar, Alter, von mir aus gehen nach dem 1-0 gegen Wien Wiesbaden, von mir aus gehen ey, auf den Kiez und soff dir dafür einen hinter die Binde, ne? Ist ja okay. Aber ist ja das, was die Ultras auch sagen, ja, im Stadion soll halt supported werden, dann vor allem im A-Rang. Und keiner hat was dagegen, wenn da jemand ein, zwei Bierchen trinkt oder so. Aber wenn du dann im Stadion alle zwei Minuten rausrennst, um dir die nächsten 7 Bier zu holen, weiß ich nicht.
Also ja,
ich
fühle, vor allem, wenn du dann voll bist und nicht mehr richtig stehen kannst und den Leuten dann rund um dir auf den Sack gehst, also, ja. Dann bleib doch zu Hause, guck am Fernseher. Da hast du deine Ruhe, da ist das Bier vermutlich auch günstiger, deutlich günstiger. Und gehst du einfach keinem auf den Sack. Ich lebe ja immer nach den zwei Grundsätzen, übertreib nicht deine Rolle und sei kein Arschloch. Und ich finde, wenn man sich da so hemmungslos wirklich, wie das einige machen, einen hinter die Binde schallern, dann verstößt man mindestens gegen einen dieser zwei Grundsätze.
Ja. Gegen einen weiteren Grundsatz hat auch Saliakas verstoßen. Was für eine schöne Überleitung. Der hat nämlich Masaya Okugawa in der 90. plus, weiß ich gar nicht, 4 oder so, glaube ich, umgeholzt.
Also plus 7 hat er auf jeden Fall die gelb-rote Karte gesehen.
Ja, ja, genau. Es gab dann ja erstmal, also erstmal gab es ja das Foul, dann gab es VAR, dann gab es hinterher die Karte und so. Ich glaube 90 plus 4 oder nee, plus 3 muss es sogar, doch, 93 hat er ihn umgeholzt. 96. wurde der dann aberkannt, da war die Entscheidung getroffen, da hatte der Schiri sich schon alles angeguckt. 97. Wurde dann die gelbe Karte gegeben, die dann eine gelb-rote ergeben hat und dann hat am Ende Ludovic Reis den Elfmeter verschossen. Ich fand den nicht so schlecht geschossen, aber auch nicht bombenmäßig.
Fand den nicht so gut, also generell, ich würde den nicht als lustlos betiteln, nur weil der halb hoch war, aber ich fand, der war so inkonsequent. Also der war so, dass Reis sich nicht so richtig irgendwie festgelegt hat.
Meinst du ob oben oder unten?
Ja, sondern weiß ich nicht. Am Ende, wenn der reingeht, sagen alle, oh, wie abgezockt ist der. So sah das halt blöd aus, war nicht spielentscheidend. Trotzdem weiß ich ganz genau, und das ist ja immer das, was mich auch ärgert, hätte da jetzt ein Sonny Kittel gestanden und der hätte den Elfmeter genau so geschossen, dann säß mir jetzt hier jemand gegenüber, der am lautesten Captain Lustlos geschrien hätte.
Das stimmt gar nicht. Jetzt tu mal nicht so. Ich mochte Sonny Kittel, ja, aber diese, also teilweise war die Körperspannung dann schon ziemlich, ja, manchmal schon ziemlich lustlos. Im Großen und Ganzen möchte ich abschließend zu dem Spiel gerne sagen, der HSV war sehr ruhig. Also ich finde, die Jungs, die waren sehr, sehr ruhig.
Vor dem Fazit. Wie geil war es einfach, dass dann abgepfiffen worden ist, Elfmeter draufgeschissen. Wie gesagt, war nicht spielentscheidend, wäre geil gewesen, wenn es das 2-0 gewesen wäre. Aber scheiß drauf. So. Und dann mit dem Abpfiff, dieser zweite Teil, der, ich sag jetzt mal, Choreo hochgeht.
Ja, zu der kommen wir ja
mit
gleich.
Mit der Raute. Die Stadt gehört uns. Gänsehaut. Gänsehaut auf der Südtribüne.
Es war absolut geil. Ich habe ja noch darauf gewartet, dass sie das Licht irgendwie ausmachen. Aber das Licht ging dann aus, als der blaue Pyro-Rauch hochstieg und nicht wegziehen konnte, weil das Banner davor war. Alter, und wir alle dahinter. Also, man konnte nichts, gar nichts mehr sehen. Das Flutlicht kam nicht mehr durch, gar nichts. Es war stockfinster auf einen Schlag. Und als es dann weggezogen war, waren wir so, ist jetzt schon wieder nächster Tag eigentlich? Oder? Und die Choreo absolut geil. Auch der Rauch passte gut dazu, braucht man auch nichts sagen. Nächstes Mal vielleicht trotzdem den Rauch eher wieder irgendwie auf eine Fahnenstange oben festbinden und dann hochhalten hinter der Choreo, damit es zumindest ein bisschen nach oben geht, sich ein bisschen verteilt, weil der Rauch ging ja auch unter der Choreo und dann vor der Choreo hoch und oder vorm Banner dann, und das konnte man dann nachher nicht mehr richtig gut sehen. Ich glaube, das wäre noch cooler gekommen. Aber gut.
Und der Rauch war ein bisschen linkslastig, also von der Nordtribüne aus gesehen ein bisschen rechtslastig. Ja. Das war irgendwie sehr unglücklich, zumindest wenn man das von der Süd gesehen hat, weil so in einer Ecke war so ganz, ganz viel Rauch und in der anderen war so gar nichts.
Ja, das ist jetzt aber auch, beschweren wir uns jetzt auf hohem Niveau. Ne?
Ja, natürlich.
Also, absolut geile Choreo, sowohl am Anfang als auch am Ende, und ich finde es auch sehr, sehr geil, dass man überhaupt dann vorbereitet war darauf. Unglaublich geil, das mit dem Banner. Ich könnte mich nicht erinnern, dass St. Pauli sowas mal gemacht hat, nach dem Derby dann irgendwie so ein Banner präsentieren, keine Ahnung. Aber ich gucke mir die halt auch nicht so oft an. Zum Spiel, was ich jetzt eben sagen wollte, ich finde, der HSV, die Jungs waren sehr, sehr ruhig. Sie waren sehr konzentriert, oder haben zumindest konzentriert gewirkt. Sie haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Man sieht das hier auch beim Angriffsmomentum, dass St. Pauli schon eher auch den Ball hatte. Und das ist den HSV aber gar nicht großartig gestört hat. Man hat gewartet, man hat das, finde ich, aber auch sehr gut wegverteidigt. Es war auch nicht so richtig eine zwingende Chance dabei. Ich kann mich an nichts erinnern, wo Matteo Raab wirklich krass eingreifen musste. Oder? Also jetzt ad hoc nicht. Und wenn, dann nicht so oft wie bei uns. Wenn man immer denkt, wie Ferrei da an den Pfosten, dann Glatzel und Poré war, glaube ich, da. Weißt du, wo Basil erst dann...
Allein noch schon Königsdörfer hatte drei wirklich gute Chancen. Königsdörfer
mit dem Pfosten. Also, ja, mancher würde sagen, dass da gestern Dortmund gegen Paris ähnlich auf die Latte oder der Pfosten getroffen wurde, wie der HSV sie in manchen Spielen trifft. Also ich fand, das wirkte sehr erwachsen, es wirkte sehr reif. Und im Grunde muss ich sagen, war das ein sehr gutes Spiel vom HSV. Also St. Pauli ist halt dieses Jahr auch einfach keine Laufkundschaft. Ich finde, man hat auch zunehmend gemerkt, dass sie frustriert sind bei St. Pauli. Und Ja, ist natürlich für jemanden wie mich dann eine Genugtuung zu sehen, dass sie sich die Zähne ausbeißen und frustriert sind. Das freut mich natürlich sehr.
Der HSV ging schon verdient vom als Sieger vom Platz. Vielleicht an einem bisschen besseren Tag, vielleicht auch mit einem bisschen besseren Schiedsrichter. Hätte das auch gut und gern mit 2 oder mit 3 Toren Unterschied für den HSV ausgehen können. Die Chancen waren auf jeden Fall da. Man muss jetzt auch sagen, der HSV ist ja jetzt gerade auch nicht in der Phase, wo man jetzt so sonderlich viel Selbstvertrauen mitgenommen hat in dieses Derby. Deswegen da auch nochmal Respekt, dass man so von Sekunde 1 irgendwie krass da war. Wenn der HSV öfter so spielen würde, dann wären wir vermutlich an diesem Spieltag aufgestiegen. Und ja. Deswegen, ich finde, man erkennt mittlerweile eine Handschrift von Steffen Baumgart, wobei man natürlich auch so ein Derby jetzt nicht überbewerten darf, weil das einfach nochmal ganz eigene Gesetze im Fußball hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, wenn der HSV in den letzten 2 Spielen einfach so auftritt, man dann vielleicht an den richtigen Stellschrauben im Kader ein bisschen was machen kann, vielleicht auch den einen oder anderen Spieler noch überraschenderweise halten kann, dann sind wir auf jeden Fall nächstes Jahr mit guten Chancen wieder dabei, unabhängig, ob es halt jetzt vielleicht schon reichen würde oder nicht. Ja. Aber ich glaube, wenn wir Baumgart eine komplette Saison beim HSV geben, dann ist das Resultat am Ende Aufstieg.
Ja, kann auf jeden Fall funktionieren. Dann lass uns da eben einmal das Spiel haben wir damit abgeschlossen. Der HSV ist Derby-Sieger und die Stadt gehört uns. Das wäre allerdings auch mit der Derby-Niederlage trotzdem so gewesen. Jetzt haben wir das Ding aber gewonnen und einmal kurzer Exkurs. Ludovic Reis, eher eine mäßige Rückrunde. 5 Millionen Ausstiegsklausel. Ausstiegsklausel Laszlo Benes, 2,5 Millionen. Ich bin mir nicht so sicher, ob die beide gehen. Ich bin mir auch bei Robert Glatzel noch nicht sicher, ob der geht. Also vielleicht werden wir dann noch überrascht und es bleibt vielleicht doch noch der ein oder andere von diesen dreien. Und gerade bei Ludovic Reis war es heute auch schon mal Thema, ich weiß nicht mehr genau wo, ich glaube es war auf dem Discord, dass Ludo ist ja sehr eng mit Mario Vuskovic auch befreundet und es könnte sein, dass er einfach nochmal mit dem kicken will. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob irgendein Verein überhaupt jetzt 5 Millionen für Ludovic Reis sofort auf dem...
Oh, ich glaube, da gäb's schon den einen oder anderen. Wobei du ja auch sagen musst, 5 Millionen ist jetzt für einen Ludovic Reis bei seinem Potenzial nicht unbedingt viel Geld. Für viele Erstligisten ist das halt auch ja nicht so, dass du mal 5 Millionen nicht in den Sand setzen kannst. Also im Idealfall holst du mit Reis einen super Spieler. Im schlimmsten Fall hast du 5 Millionen verbrannt. Bei Laszlo Benes, glaube ich, ist aber auf jeden Fall von den drei der am ehesten geht. Der hat noch eine Europameisterschaft, um sich zu zeigen. Der spielt einfach eine überragende Saison, auch wenn er natürlich mal nicht so gute Spiele hat oder so. Wer hat denn immer gute Spiele? Sonst, also, ja, dann
haben wir ja gesehen, gestern Champions League, ja, okay, in Mbappé, komplett abgemeldet. 2 Spiele gegen Dortmund gespielt, komplett abgemeldet.
Auch gegen Barcelona, die Runde davor war dann nicht so gut.
Also, passiert den Besten.
Deswegen, also, eben, ja. Und, bei Robert Glatzel könnte ich mir von den dreien auf jeden Fall am ehesten vorstellen, dass der bleibt. Einfach, weil das auch so ein Familienmensch ist. Seine Töchter irgendwie
gerade eingeschult.
Eingeschult, genau. Und deswegen, der fühlt sich eigentlich beim HSV auch wohl. Wenn ich mich da an meine Geschichte von Sky erinnere, dann hat er auch noch ein paar Lampen anzuschrauben, bevor der umzieht, so.
Ja, ist die Frage, ob er sie inzwischen angebaut hat und ob er sie dann wieder abbauen will. Aber es ist ein
anderes Thema. Eben so, wenn er sie gerade angebaut hat nach keine Ahnung wie vielen Jahren, dann will er die vielleicht auch nicht gleich wieder abbauen. Deswegen, also ich habe eigentlich beim Robert nicht das Gefühl, dass er so unbedingt weg muss. Da müsste schon sehr, sehr viel passen und mit dem HSV eben nicht. Ja, Aber ich glaube, bei Laszlo Benesch, auch wenn Baumgart in der einen Pressekonferenz vor dem Braunschweig-Spiel, glaube ich, war das, oder vor dem letzten Heimspiel gegen Kiel, da was angedeutet hat, kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Aber kommt vielleicht auch so ein bisschen auf die Europameisterschaft drauf an, die der Benesch spielt. Wenn er sich dann natürlich irgendwie im Sommer verletzt, Kreuzbandriss hat oder so, dann sieht natürlich auf einmal die Wahrscheinlichkeit, dass er beim HSV bleibt, ganz anders aus.
Ja. Wir werden sehen, wir wünschen ihm keine Verletzung, wünschen ihm, dass er es schafft. Und wenn er dann halt geht, dann ist es halt so. Das ist dann, ja, so ist es nun mal. Abgang ist ein gutes Stichwort. Karim Koulibaly, Jugendtalent des HSV, wechselt nach Werder Bremen. Oh, gut. Reisende soll man nicht aufhalten, weiß ich jetzt nicht, ob man dann unbedingt nach Bremen gehen muss. I don't know. Viel Erfolg. Auf Wiedersehen. Ja, und dann ist was passiert diese Woche, was auch Auswirkungen auf den Podcast haben wird. Und zwar haben wir uns aufgrund von den Umfragen, die wir vor einiger Zeit gemacht haben, dafür entschieden, dass wir ein bisschen uns umstrukturieren. Unser großer Account, den ihr als HSV Insight kanntet, heißt jetzt Hanserautisch, während wir eine neue Instagram-Seite mit dem Namen UFC HSV Insight aufgemacht haben für den Fanclub. Wir wollen den Fanclub einfach auch wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken und ihm seinen eigenen, ja, seine eigene Plattform bieten. Und das war Thema in den Umfragen, wo ihr ja mit 200.000 Leuten sehr viel abgestimmt habt. Dafür vielen Dank. Vielen Dank auch für die positive Resonanz auf diese Umbenennung. Und wir werden so natürlich dann auch den Podcast ab der nächsten Folge in Hanserautisch umbenennen. Ihr werdet das dann also jetzt zeitnah sehen. Ja, dazu gibt es eigentlich sonst, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Gibt es von dir noch irgendwas?
Nur mit Blick auf das Paderborn-Spiel vielleicht noch. Du bist nicht da, ich werde vor Ort sein.
Ich bin nicht da, ich gucke mit der HSV 6. Wir gucken hier als mit so ein paar Jungs gucken wir hier zusammen bei mir, werden den Grill anschmeißen, eine kleine Shisha rauchen und das Spiel gucken.
Ja.
Und Rotwein saufen.
Jonas Meffert, 10. gelbe Karte im Derby gesehen, nicht dabei. Und auch Emanuel Ferrei hatte einen Schlag gegen Pauli abbekommen, aufs Knie, glaube ich. Ganze Woche bisher nicht trainiert. Wird interessant, wobei ich sagen muss, also Mittelfeldzentrum haben wir wirklich die wenigsten Baustellen.
Ja, wobei, ja, kommt drauf an, wie es mit Van der Bremt aussieht. Wenn der fit ist, klar, rutscht dann Ludo wieder ins Zentrum und kann neben Poreba und
potenziell Laszlo Benesch, das hatte Baumgart so ein bisschen offen gelassen.
Spielen, also das wird sich morgen entscheiden. Am Donnerstag wird sich das beim Training entscheiden, hat Steffen Baumgart nämlich heute auf der Pressekonferenz gesagt. Es sah bei Benesch und bei Jatta wohl gut aus. Ich denke mal bei Van der Bremt auch, der doch vorher schon mittrainiert. Und ich werde da sein morgen. Ich werde für euch morgen vor Ort sein beim Training, werde euch die Eindrücke mitgeben und nach dem Training euch dann erzählen können, wie es aussieht, wer wie mittrainiert hat. Und dann seid ihr da morgen auf jeden Fall auch gut informiert für das Auswärtsspiel in Paderborn am Freitag. Wie war das jetzt bei dir? Du bist da.
Ich bin da.
Ja, jo. Erzählt, genau. Und ja, dann gehen wir jetzt damit in die letzten 10 Tage der zweiten Bundesliga für diese Saison und dann ist auch schon wieder Schluss, dann ist bald Trainingslager, wo wir natürlich für euch wieder am Start sein werden, dieses Mal dann hoffentlich auch mit Max, mit Dieke, mit einigen Jungs aus dem Social Media Team, also wir werden da für euch richtig Karamba machen und da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen, wir werden auch generell es wird noch eine Umfrage geben. Wir werden noch mehr uns auf HSV-Content konzentrieren und hoffen, dass ihr da mitzieht, dass ihr es cool findet, dass wir vielleicht von dem einen oder anderen dann auch Unterstützung bekommen. Dazu gibt es dann eine Umfrage mehr. Max, dir vielen Dank für heute und eine gute Fahrt nach Paderborn. bring die Punkte mit.
Ich tue mein Bestes.
Bleibt mir nicht viel mehr zu sagen als: Die Stadt gehört uns. Nur der HSV.
Ciao, ciao.